Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Lucas Hernandez, Knast wegen Annäherung an Ehefrau?
Wie kommt man den unverbesserlichen Krawallmachern aus Ungarn bei?
Die Darts-EM beginnt, machbares Los für Clemens, Hammerlos für Hempel.
Vor dem vierten Euroleague-Spiel die Bayern unter Druck und vom Trainer abgewatscht.
Das sind am heutigen Donnerstag die Themen, die Stand jetzt 7:07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's natürlich wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Vor 80 Jahren, da wurde der Pelé des Ostens geboren.
Guten Morgen also zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Unser Partner, der Sportinformationsdienst, ist selbstverständlich auch mit am Start und es ist eine ganze Menge mit drin in dieser Folge Stand jetzt. Ich übrigens auch, Andreas Wurm.
Und ich, Malte Asmus. Und heute ist sowieso mein Tag, der glücklich trotz Glatze-Tag, ja?
Ach so, ich dachte Murmeltier-Tag.
Nee, ja, also. Auch irgendwie, aber ja, obwohl für Murmeltier, da fehlt zumindest an bestimmten Stellen dann doch, lassen wir das.
Zu viel Information.
Ja, genau.
Aber glücklich trotz Glatze-Tag.
Ja, ja. Im Amerikanischen, in den USA, da heißt es Be Bald and Be Free-Tag. Aber stimmt ja auch. Ich meine, ich habe keinen Out-of-Bed-Look, kein stundenlanges Föhnen nach der Dusche. Eigentlich hat das nur Vorteil, so eine windschnittige Frise zu haben. Kann ich auch dir eigentlich nur empfehlen. Pep, Carolina, Bruce Willis und ich, das ist ein illustrer Kreis, die können nicht irren.
Du meinst, da wäre ein Wurm jetzt noch genau der Richtige dafür?
Ja, natürlich. Bist herzlich willkommen.
Ja, vermutlich wird das viel früher eintreten, als mir lieb ist. Also klar ist, Badekappe ist eine neue Trendfrisur, ja, muss man sagen. Absolut. Oder Cabrio-Frisur, wie man. Und morgens, also Schiebedach oben, ja. Also das ist ja, naja.
Ja, aber noch kann ich nicht wieder zuschieben. Es ist immer offen.
Ja, und Orange is the new Bestia Negra, möchte man sagen. Böse gesprochen. Ja. Denn für Lucas Hernandez ist das momentan gar nicht witzig. Also um da mal wieder ernst zu werden, der muss offenbar jetzt für 6 Monate ins Gefängnis. Zumindest wurde er aufgefordert, eine Haftanstalt aufzusuchen und sich freiwillig dort zu melden. Sonst hilft man ihm beim Weg, weil er im Dezember 2019 wegen Verstoßes gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner früheren Freundin verurteilt worden war. Und gegen das Kontaktverbot hat er verstoßen. So viel der eine Teil der Geschichte.
Wenn man das so hört, klingt es erstmal nachvollziehbar. Handgreifliche Auseinandersetzung, häusliche Gewalt, das ist jetzt wirklich kein Thema, über das man scherzt. Aber kurios wird's, wenn man sich die Fakten des Falls mal ein bisschen genauer anguckt.
Ja, denn diese Auseinandersetzung war 2017, also 2 Jahre schon vor der Verurteilung. Und der Verstoß gegen das Kontaktverbot fand zu einer Zeit statt, Achtung, jetzt kommt's, als die beiden längst wieder versöhnt waren und sie waren gemeinsam im Urlaub. Also sie sind gemeinsam in den Urlaub gefahren. Das wird ihm jetzt zur Last gelegt. Mittlerweile sind die beiden sogar verheiratet und alles ist gut, möchte man meinen.
Nee, eben nicht. Obwohl sich alles wieder eingerenkt hat, ist gar nichts gut. Denn das 32. Strafgericht in Madrid hat das jetzt angeordnet, dass Hernandez am 19. Oktober dort erscheinen und dann innerhalb von 10 Tagen eine Haftstrafe von 6 Monaten antreten müsse. Die beantragte Aussetzung, die sei zudem abgelehnt worden. Von den Bayern hat man dazu noch gar nichts gehört, aber irgendwie ist das doch schon sehr merkwürdig, oder?
Also das ist sehr, sehr merkwürdig, wenn die Fakten, die jetzt so benannt werden, wenn das die Faktenlage ist, dann ist das natürlich ein kompletter Witz. Ja, ich meine, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, und das hast du eben ja auch schon gesagt, häusliche Gewalt etc., kein Kavaliersdelikt, ist zu bestrafen, ist zu verurteilen, verabscheue ich aufs Tiefste. Aber die beiden sind mittlerweile verheiratet. Das war damals, das ist passiert, okay, sie sind verheiratet und jetzt fällt ihm auf die Füße, dass sie gemeinsam in Miami Urlaub gemacht haben und dass er deshalb gegen das Kontaktverbot verstoßen hat. Das ist absolut Blödsinn, oder?
Würde ich jetzt auch sagen. Ich bin kein Jurist. Ich weiß nicht, auf welcher Basis da dann, ob man sich beim Gericht dann erst anmelden muss, dass man sagt, hey, wir haben uns wieder versöhnt, hebt das mal auf und dann braucht es auch eine gewisse Zeit, bis die Bürokratie tickt. Keine Ahnung. Also
ich meine, der läuft ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang sehr, sehr frei rum und auch sehr, sehr frei auf internationalen Fußballplätzen. Da jetzt mit anzukommen und ihm zu sagen, er muss in den Knast gehen, das ist doch absoluter Blödsinn. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man an solchen Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses auch so ein bisschen ein Exempel statuiert. Ich glaube, da sollte die Justiz ganz andere verfolgen, härter bestrafen, die wirklich was auf dem Kerbholz haben. Das sehe ich im Moment als reine Schikane an.
Das ist auf jeden Fall der Stand jetzt und der ist wirklich kurios.
Stand jetzt, aktuell.
Dann lass uns mal wieder rein sportlich werden, obwohl auch so richtig sportlich immer noch nicht. Lass uns über Ungarn reden, also den ungarischen Fußballverband. Der kann ja direkt ja gar nichts dafür, was die eigenen Anhänger da immer wieder abziehen. Aber wieder mal muss er Konsequenzen tragen, denn wiederholt sind einige ungarische, ja, nennen wir sie Deppen, auffällig geworden.
Ja, ja, meine Lieblinge, in Anführungsstrichen, der Fußball-Europameisterschaft. Also auch da sind ja schon Teile in Fanblocks mit homophoben und rassistischen Äußerungen aufgefallen, haben rumgepöbelt. Es war die erste, es war die erste Situation für mich als Stadionsprecher übrigens insgesamt in all den Jahren überhaupt, dass vom Schiedsrichter eine mögliche Three Steps Procedure ausgerufen wurde. Das bedeutet, der Schiedsrichter wird unterbrechen und ich muss offiziell eine Verwarnung in den Fanblock schicken, weil das Spiel sonst vielleicht abgebrochen wird. Also jetzt in Wembley haben die Idioten noch einen draufgesetzt, wurden sogar handgreiflich. Die FIFA darf sich jetzt überlegen, wie sie den ungarischen Verband dafür angemessen bestrafen, aber der ist ja auch, also ich will nicht sagen, der ist die ärmste Sau. Vielleicht könnten sie irgendwas dagegen tun, aber die Täter müssen bestraft werden, nicht der Verband.
Ja, es wird wohl am Ende wieder auf eine Geldstrafe für den Verband rauslaufen, aber du sagst es, die Täter müssen bestraft werden und da ist es ja egal, ob der Verband eine Sperre oder eine Strafe kriegt, wird nicht viel bringen. Die Verbandskasse wird dadurch zwar leerer und leerer, aber die Täter, die Idioten, die Krawallmacher, das ist denen doch wurscht. Das stört die doch nicht.
Ja, also ich meine, also eigentlich müsste man sie anderweitig bestrafen, ne? Also man müsste sagen, eine bessere Strafe wäre ein Geisterspiel zum Beispiel. Mhm. Das würde Wirkung zeigen, dadurch könnten die Chaoten eben nicht mehr ins Stadion. Sie bekommen keine Plattform für ihre wirklich dämliche Selbstdarstellung und menschenverachtende Selbstdarstellung.
Ja, das stimmt auf der einen Seite, aber damit mit so einem Stadionverbot bzw. mit Geisterspielen, da triffst du dann natürlich auch wieder ganz viele Unbeteiligte, denn die große Mehrheit der Fans, die macht eben nicht Krawall, die will einfach nur in Ruhe Fußball gucken und die würde dann ja auch wieder mitbestraft. Also ich bin mir da wegen der Strafe echt nicht so sicher, was da jetzt hilft und was nicht hilft, womit man vielleicht übers Ziel rausschießt, das ist ganz schwierig, ne?
Faktisch ist es also ein ganz großes Dilemma, das muss man sagen, aber trotzdem, es muss ja was getan werden, denn fest steht, wer Sturmhauben zur Vermummung mit in ein Fußballstadion nimmt, der führt erstmal per se nichts Positives im Schilde und das haben zahlreiche Ungarn am Dienstag in London getan. Und dann darf man sich auch nicht wundern und man darf sich erst recht nicht beschweren, wenn die Schraube da natürlich auch immer weiter angezogen wird. Was willst du denn machen?
Ja, dann geht's eben weiter mit personalisierten Tickets, kompletter Videoüberwachung, digitale Fanausweise. Das sind alles Dinge, die keiner wirklich haben will. Aber solche Bilder wie aus Wembley, die will eben auch keiner haben. Aber das ist ja jetzt letztlich dann auch nicht in der Verantwortung und ein Versäumnis der FIFA, die kann da ja auch relativ wenig ausrichten, als eben solche Strafen da irgendwie aussprechen.
Ja, also und ich meine, klar, natürlich will keiner mögliche Sanktionen und allgemein eine Kollektivstrafe etc., ja, aber ganz ehrlich, im Moment ist es ja auch so, dass man personalisierte Tickets aufgrund immer noch der Pandemiesituation hat und wer nichts im Schilde führt in einem Stadion, der kann halt auch den Namen auf seinem Ticket tragen oder so, aber da vielleicht könnte man die Jungs dann auch besser rausfiltern. Also ich würde eher sagen, der ungarische Verband, der muss sich da Gedanken machen, wie er mit seinen Fans, wenn man sie so nennen will, die sich ja auch wirklich, also die haben ja auch einen eigenen Namen, das ist ja eine militante Gruppe, das sind ja eigentlich keine Fans, aber wie sie mit den Fehltritten dieser Chaoten umgehen wollen, also es sind ja auch nicht wenige, ne? Also,
ja, vielleicht müsste man dem Verband einfach mal wirkungsvolle Fanarbeit aufdrücken, zu sagen, so als erster Schritt, dass sie da sich mal drum kümmern, aber das ist natürlich auch keine Sache, die jetzt von heute auf morgen greift, da muss ja erst was aufgebaut werden und bis dann sich Resultate zeigen, das dauert ja etwas, da ist einige Zeit, die dann verstreicht, bis es dann mal wirkt, aber vielleicht wird das was.
Ja, wir sind ratlos, Malte, vielleicht sind die Geldstrafen dann doch irgendwie dann ein probates Mittel, um den Verband wenigstens zum Handeln zu zwingen. Dadurch würde der Druck einfach erhöht werden, dass endlich was gegen diese unverbesserlichen Idioten getan wird.
Top und Flop.
Top des Tages, die TSG Hoffenheim, die startet nämlich eine Hilfsaktion für chronisch kranke Kinder unter dem Titel Wir helfen, wobei das Helfen mit H 11EN geschrieben wird, kommt gleich noch warum, riefen der Club und seine Unterstützer eine Spendenkampagne ins Leben, die der Heidelberger Kinderklinik zugutekommen soll. Mit der Initiative sollen nämlich möglichst viele Menschen für diese sogenannten Elfer-Spenden gewonnen werden. Also Summen wie 11 Euro, 111 Euro, 1111 Euro oder eben auch gerne mehr. In den Heidelberger Kinderkliniken, da werden nämlich rund 15.000 Jugendliche mit chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Nierenversagen, Diabetes, Rheuma, angeborenen Stoffwechselstörungen, Herzfehler oder Krebserkrankungen betreut. Ich finde das eine tolle Aktion.
Flop des Tages ist ja leider mal wieder das IOC, denn dessen Vizepräsident John Coates hat ausgeschlossen, dass das IOC wegen der Menschenrechtslage in China Druck auf den Gastgeber der anstehenden Winterspiele ausübt. Coates sagte, das IOC sei keine Weltregierung und müsse die Souveränität der Länder respektieren, die die Spiele ausrichten. Und wir ergänzen da jetzt mal ganz entspannt, entweder sucht ihr euch einfach andere Länder aus oder ihr haltet einfach nur die Klappe, damit die Kohle in Strömen weiter fließen kann. Das ist Flop.
Stand jetzt aktuell.
So, und jetzt wieder sportlich. Heute startet nämlich in Salzburg die EM im Darts und mit dabei sind auch zwei Deutsche.
Ja, Gabriel Clemens und Florian Hempel. Clemens, Weltranglisten 24. Und er hat letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft für Furore gesorgt, als er im Alley Pally den großen Favoriten Peter Wright sensationell ausgeschaltet und bis ins Achtelfinale vorgedrungen ist.
Ist so eine Sensation von Clemens auch in diesem Jahr aus deiner Sicht wieder möglich? Vielleicht jetzt schon bei der EM, ist ja so eine Standortbestimmung schon mal für die WM dann im Dezember.
Es ist ganz schwierig einzuschätzen. Meine Rekorde liegen maximal in Pfeile werfen, damals auf dem Jahrmarkt und dann habe ich ein Kuscheltier bekommen, wenn ich Glück hatte. Also die Vorleistungen von Clemens vor der EM, es ist jetzt, also das waren jetzt nicht wirklich überzeugende Auftritte. Mhm. Beim World Grand Prix vor einer Woche, da war er schon in der ersten Runde ausgeschieden. Er verlor da gegen den Niederländer Vincent van der Voort, weil er in den spielentscheidenden Momenten Aussetzer hatte, nicht cool genug war, also im Prinzip genau das nicht zeigte, was er beim Sieg dann damals im vergangenen Jahr gegen Wright letztes Jahr eben so abgerufen hatte, das, wofür man ihn auch bewundert hat, dass er einfach saucool blieb, aber er hat selbst gesagt, von der Niederlage lässt er sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen, immerhin, er geht positiv in die Europameisterschaft und hat mit dem Australier Damon Hayter auch ein durchaus machbares Los bekommen.
Etwas anders sieht's ja da bei Florian Hempel aus, der ist erst seit diesem Jahr überhaupt auf der World Tour mit dabei, gibt jetzt sein EM-Debüt und muss gleich mit dem Hammer losstarten.
Ja, Hempel trifft, wir haben ihn gerade schon mal benannt, auf Peter Wright. Und im Sport 1 Podcast Checkout, da hat er seine Rolle bei diesem Match ganz realistisch, aber kämpferisch eingeschätzt.
Vom Papier her ist er natürlich haushoher Favorit und von mir erwartet jetzt auch niemand irgendwie einen Sieg oder irgendwas. Ne, das, also zumindest ich erwarte, also zumindest kenne ich niemanden, der sagt, ja, der Hempel, der haut den Wright weg. Also das, wer das sagt, der hat auch nicht so wirklich viel Ahnung von dem Sport. Aber ich habe ja aber auch jetzt nicht unbedingt vor, immer oder für immer der Underdog zu bleiben.
Und damit er das nicht länger bleiben muss, dafür hat Hempel im Vorfeld ein bisschen was in seinem Training verändert, um seinen Biorhythmus jetzt für die EM an die doch recht späte Startzeit zu gewöhnen.
Ich habe mir jetzt mein Training noch ein bisschen umgestellt. Ich stehe derzeit auch sehr viel abends an Bord, weil mein Spiel gegen Peter Wright ist halt auch eigentlich relativ spät. Ich glaube irgendwie 22:30 irgendwie. Und von daher trainiere ich natürlich zum Abend hin. Das halt an dem Tag, wo mein Spiel ist, ich auch einfach genau zum Abend hin eigentlich on point sein kann.
Naja, Florian Hempel im Checkout-Podcast von Sport 1 zu seinem Auftakt bei der Darts-EM in Salzburg. Die beginnt heute.
Heute in der Sportgeschichte.
68 Länderspiele für die DDR, 15 Tore, 41 Europacup-Spiele und 14 Treffer für Carl Zeiss Jena. Dazu insgesamt 352 DDR-Oberligaspiele mit 153 Toren. Das sind die statistischen Werte der Karriere von Peter Ducke.
Dazu kommen aber auch noch ein paar Titel. Dreimal wurde Ducke DDR-Meister und dreimal auch FDGB-Pokalsieger und er bekam ein Kompliment des großen Pelé.
Das wäre für viele natürlich der Ritterschlag gewesen. Ducke nahm es allerdings eher unbeeindruckt hin, als der große Pelé damals anlässlich einer Südamerika-Reise der DDR-Auswahl den jungen Stürmer Ducke adelte und sagte, dieser Mann gehört zu den 10 Besten der Welt.
Ducke war ein Künstler am Ball und wollte den Zuschauern immer was bieten. Und Er hat auch immer spektakuläre Tore erzielt und mit seiner rebellischen Art neben dem Platz, da hat er auch für Furore gesorgt.
Ja, denn da zog er sich auch mal den Zorn der DDR-Oberen zu, als er zum Beispiel 1979 als Nachwuchstrainer von Carl Zeiss Jena mit einem Westauto mit Westkennzeichen vorfuhr. Ja, da musste er seinen Vereinsausweis abgeben.
Schwarzer Peter nannte man ihn damals, er passte weder fußballerisch noch vom Auftreten her zum Autoritarismus der DDR, wäre vielleicht in Südamerika besser aufgehoben gewesen.
Ja, heute wird Pelé der DDR 80 Jahre alt und wir gratulieren herzlich.
Stand jetzt aktuell.
Mit großen Zielen war der FC Bayern Basketball ja in die neue Euroleague-Saison gestartet. Vielleicht dieses Jahr mal ins Halbfinale kommen, aber auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Das war mal das Mindestziel.
Ja, aber nach den ersten drei Spielen sind die Bayern davon ziemlich weit entfernt, denn alle drei Spiele gingen verloren. Zuletzt vorgestern das Duell mit Unix Kazan. Dort verloren die Bayern 70-73.
Das ist zum einen sicherlich auch damit zu erklären, dass die Bayern eben neu formiert wurden. Zum anderen damit, dass die Vorbereitung der Bayern zusätzlich noch von einigen Impfdurchbrüchen ja gehandicapt war. Dementsprechend so richtig 100%, die können sie noch gar nicht abrufen.
Das ist sicher ein Fakt, aber keiner, der den Trainer Andrea Trinchieri gelten lässt, der war nach der Vorstellung seiner Mannschaft restlos bedient, rang hinterher auf der Pressekonferenz nach Worten.
Ja, der war stocksauer, denn die Niederlage, die wäre eigentlich auch vermeidbar gewesen, denn die Bayern, die hatten die erste Hälfte klar bestimmt, lagen zwischendurch mal mit 16 Punkten vorne und zur Halbzeit 37-26, aber ja, was dann kam, dafür fand Trinchieri wirklich harte Worte.
We had a very poor performance, we really play very bad, looking to our mentality, our desire to fight, and this is by far our worst game, and we cannot play like this, we cannot throw opportunities in the garbage like this.
Oh, ist der sauer, ne? Verbale Watschen vom Allerfeinsten. Vor allem eine Sache stieß Trinchieri auf, die kein gutes Licht auf das Team wirft, wobei er fast schon geneigt war, der Truppe die Bezeichnung Team abzuerkennen.
Because we didn't execute and we didn't play like a team. And this is the thing that hurts me most.
Und das wirkte sich dann natürlich auch auf das ganze Spiel aus, denn wenn man nicht als Team agiert, kann man den Gegner auch nicht in Schach halten, das hat Trinchieri dann weiter erklärt.
We didn't control too many players. We didn't control Kana, we didn't control Brown, we didn't control Ezonia. It's a little bit too much in order to win on the road in Euroleague.
Und das führte dann zu einem 0-13 Lauf und das war dann zu viel. Diesen Rückstand konnte man dann auch mit einer versuchten Aufholjagd am Ende ja nicht wieder kitten. Die Aufholjagd kam zu spät und war dann auch nicht effektiv genug.
Jetzt darf man für Trinchieri und die Bayern natürlich nur hoffen, dass seine Worte bei den Spielern auch angekommen sind und sie dann heute Abend bei Zenit St. Petersburg mit einer ganz anderen Einstellung, einer anderen Mentalität auf dem Parkett stehen werden. Denn nach drei Niederlagen, da stehen sie jetzt schon in der Euroleague mit dem Rücken zur Wand. Eine vierte Niederlage in Folge würde den Playoff-Traum dann doch in ziemlich weite Ferne entschwinden lassen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Das ist natürlich ein Thema heute am Sporttag. Ansonsten Radsportwelt, die blickt gespannt nach Paris. Ab 11 Uhr wird dort die Strecke der Tour 2022 vorgestellt.
Ja, klar ist, dass die Tour am 1. Juli in Kopenhagen startet und wie immer in Paris endet, diesmal am 24. Juli. Und was dazwischen passieren wird, davon ist schon ein bisschen was durchgesickert. Wir haben gestern ja schon darüber gesprochen und was da alles anstehen könnte, das wird anspruchsvoll.
Und über all das halten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland dann ganz aktuell natürlich auf dem Laufenden. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum. Hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und morgen früh 7:07 sind wir wieder für euch am Start mit eurem Lieblingspodcast zum Start in den Tag mit Stand jetzt im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.